Guten Morgen. Es ist so schön, euch zu sehen. Ich glaube, ich kann ohne zu übertreiben sagen, so ein Sonntagmorgen-Gottesdienst mit euch ist also mindestens ein Höhepunkt meiner Woche. Wenn ich das so formuliere, dann bleibt ja offen, wie viele Höhepunkte es sonst noch so gibt. Aber es ist wirklich, es ist schön, euch zu sehen. Es ist schön zu sehen, wie treu ihr hierher kommt. Es ist auch schön, die zu sehen, die vielleicht nicht ganz so treu hierher kommen. Schön, dass ihr hier seid. Ihr seid Berufene Gottes. Wenn ihr Christen seid, dann seid ihr sogar angenommen. Das ist euch klar, darüber haben wir gesprochen. Ihr seid bedingungslos angenommen. Ihr seid, ohne dass das sich jemals wieder verändern kann, angenommen. Von einem Gott, der mehr Macht hat als alles andere, der euch erschaffen hat. Heute Morgen lag ich so im Bett und irgendwie wollte ich noch nicht aufstehen, aber ich konnte auch nicht mehr schlafen. Und dann habe ich so über mich nachgedacht und dann dachte ich so, Gott, es gibt eine Sache, die mag ich irgendwie gar nicht so an mir. Und das ist, dass ich manchmal so sensibel bin. Wenn irgendwie jemand etwas an mir kritisiert, dann ist das manchmal so ja, dann nimmt mich das so mit. Und dann habe ich gesagt, Gott, wie ist das denn? Wie siehst du das denn eigentlich? Und bevor ich die Frage eigentlich so richtig zu Ende gestellt habe, spürte ich schon in meinem Herzen die Antwort, dass Gott gesagt hat, Markus, ich habe dich genau so geschaffen, wie ich dich wollte. Und ich liebe dich genauso, wie du bist. Das heißt nicht unbedingt, dass du in allem so bleiben musst, wie du bist, aber du bist auf jeden Fall erstmal so angenommen und die Dinge, die ich in dir angelegt habe und gerade auch, dass du vielleicht sensibel bist für Atmosphären, sensibel bist für in diesem Fall auch Kritik oder was andere Menschen so um sich herum tragen für eine Aura, das habe ich in dich hineingelegt. Und ich erzähle euch das jetzt weniger, weil es mir so wichtig darüber ist, über meine Schwächen zu sprechen, als, also zumindest von mir empfundene Schwächen zu sprechen, als dass ich das gerne an euch weitergeben möchte. Also ich habe so den Eindruck, wenn ich so etwas erlebe, kurz bevor ich predige, dann ist das oft so, dass es auch etwas ist, was vielleicht für den einen oder anderen hier etwas ist. Dass Gott zu dir sagt, ich habe dich gemacht und ich habe dich angeschaut und ich habe gedacht, wow, richtig gut, richtig gelungen. In dem Psalm heißt es, ich habe dich schon im Leib deiner Mutter gekannt. Was für ein Privileg, was für ein Vorrecht, dass Gott uns kennt. Und damit bin ich irgendwie auch schon fast mittendrin in dieser Predigt. Hannes startet die Präsentation. Julia hatte uns gefragt, was noch so hängen geblieben ist. Und ich muss ehrlich gestehen, also bei mir ist nicht so viel hängen geblieben wie bei Julia. Aber ich habe meine Predigt auch überschrieben mit Gemeinde mit Mission. Was bleibt, was kommt? Also das, worüber wir die letzten Wochen gesprochen haben und das, was vielleicht Gott in Zukunft noch mit uns vorhat. Und ich habe ja nur 10 Minuten, dann kommt Lennart, aber ich wollte noch einmal erwähnen, wir sind letztes Wochenende zusammen gewesen, Lennart, Doro und ich. Wir hatten eine Klausur als Gemeindeleitung und wir haben uns genau darüber Gedanken gemacht. Wir haben uns überlegt, Mensch, was liegt denn so hinter uns für ein Jahr vor? Etwas mehr als einem Jahr sind wir hierher umgezogen, große Sache, oder? Und was soll noch kommen? Und dann hat Lennart mir 2 Bibelstellen geschickt, um die es heute primär gehen soll. Und die erste kommt jetzt. Das ist aus Jeremia. Situation ist, das Volk Israel ist im Exil. Das ist in Babylon weggeführt worden aus dem verheißenen Land. Und Jeremia ist ja auch der klagende Prophet und er klagt über all die schlimmen Umstände, in denen das Volk gerade lebt und auch, was das Volk alles falsch gemacht hat. Aber dann kommt dieser Satz und er kommt von Gott. Und das ist auch ein Gedanke Gottes, der praktisch immer da ist, egal in welchen Umständen, auch in deinem Leben. Da heißt es, mein Plan mit euch steht fest. Ich will euer Glück und nicht euer Unglück. Ich habe im Sinn, euch eine Zukunft zu schenken. Ich habe das ein bisschen gekürzt, damit das besser auf die Folie passt. Aber das ist die Essenz, das ist die Kernaussage dessen, was Gott hier sagt zu seinem Volk. Ich will euer Glück. Und wenn er das sagt, dann sagt er das zum einen zu dir individuell und zum anderen sagt er es zu uns als Gemeinde. Und ich weiß nicht, in welcher Situation du gerade bist in deinem Leben, ob du dich gerade glücklich fühlst. Wir wären ja Lügner, wenn wir behaupten würden, dass Leid nicht Teil unseres Lebens wäre. Und wenn ich an Leid denke, dann denke ich an eine andere Bibelstelle, die ich jetzt hier nicht projizieren möchte. Die steht in Römer 5 und da heißt es, dass das Leiden dafür da ist, um in uns Ausdauer zu bewirken. Durchhaltevermögen. Und dass das Durchhaltevermögen dazu führen wird, dass wir Charakter entwickeln. Dass wir mit beiden Beinen fest auf dem Boden stehen. Dass wir einen gesunden Selbstwert haben. Dass wir ein starkes und sicheres Bild von uns selbst haben. Und dann bin ich wieder bei mir heute Morgen. Und dabei, dass wir das immer wieder brauchen, dass Gott uns zusagt, dass er unser Glück will, dass er mit uns an unserer Selbstunsicherheit arbeitet, dass er mit uns an unserer Schwäche arbeitet, dass er mit uns vielleicht auch manchmal an unserer Rauheit, an unserem dem anderen gegenüber gemeinen Verhalten arbeitet. Und dann heißt es weiter, dass der Charakter in uns die Hoffnung stärken wird. Die Hoffnung worauf? Darauf, dass wir eine Zukunft haben. Und da bin ich bei einem Thema, das bei mir sehr hängen geblieben ist. Und das war von Ruben. Ruben, der hier gepredigt hat. Und er hat zum Thema Sehnsucht gesprochen. Ich weiß nicht, ob er euch erinnert. Er hat gesagt, er hat bis vor kurzem in Gießen gewohnt. Vielleicht hat es mich auch deshalb so angesprochen, weil meine Tochter jetzt auch dort wohnt. Und er sagt, er sehnt sich dorthin zurück. Und ich habe die Stadt gesehen, sie ist nicht besonders schön und er hat das auch zugegeben. Aber er sagt, wonach sehnt er sich eigentlich? Er sehnt sich nach Vertrautheit, er sehnt sich nach Menschen, mit denen ihn etwas verbindet. Und jetzt mal bitte der nächste Vers. Das ist jetzt aus dem Neuen Testament, das ist von Johannes, von einem der engsten drei Jünger von Jesus. Und er schreibt diesen Brief an die Gemeinden damals und gleich am Anfang, im dritten Vers dieses Briefes, schreibt er, wir möchten, dass ihr zusammen mit uns erlebt, was es heißt, mit dem Vater und mit seinem Sohn Jesus Christus verbunden zu sein. Und das ist etwas, und da bin ich bei Gemeinde mit Mission, das ist etwas, was wir in die Welt hinaustragen können. Das ist etwas, was uns letztlich was wir haben, was viele Menschen suchen. Wir haben ja unheimlich viele suchende Menschen da draußen und sie suchen in allem Möglichen, in Karriere, in Sexualität, in Geschlechtlichkeit, in Urlaub machen, in hübsch aussehen, in viel Geld haben, in allem Möglichen. Und ein Zitat von Henry Ford, das mir sehr gut gefallen hat, war, als er das Fließband und die Produktion von Autos also vorangebracht hat, hat er gesagt, wenn wir die Menschen gefragt hätten, was sie brauchen, dann hätten sie gesagt, gebt uns mehr Pferde. Also ne, wir brauchen stärkere Pferdewagen, wir brauchen mehr Power, aber sie wollen irgendwie mehr von dem, was sie schon haben. Aber er wusste, sie brauchen Autos. Ob das jetzt so stimmt oder nicht, aber ihr versteht die Allegorie, oder? Ihr versteht, wir sehnen uns, aber wir wissen manchmal gar nicht, wonach wir uns sehnen. Und da sind wir wieder bei dem, was Gott heute Morgen zu mir gesagt hat. Wir sind Geschöpfe Gottes. Und wozu sind wir geschaffen? Wir sind geschaffen, um mit Gott und miteinander verbunden zu sein. Da findet unsere Sehnsucht Erfüllung. Und jetzt bin ich auch schon fast am Ende mit meiner Zeit und deshalb werde ich euch nur noch zwei Dinge, ganz kurz zwei Verse präsentieren, die mir wichtig sind. Nächster Vers, das ist jetzt wieder Altes Testament. Wir hatten eben Jeremia, das Volk Israel war im Exil. Jetzt ist die Zeit, 70 Jahre, das war vorher von Gott festgelegt, vorbei und die Menschen sind wieder zurückgekehrt in das verheißene Land, nach Israel und in die Stadt Jerusalem. Und sie haben die Mauer bereits wieder aufgebaut und dann sind sie in ihre Häuser zurückgekehrt. Und dann kam ein Prophet, der hieß Zephania. Und Zephania kam mit der Peitsche und er hat gesagt, Leute, ihr seid doof. Ihr sitzt in euren Häusern, ihr kümmert euch um euer eigenes Zeug und seht ihr nicht, es geht euch nicht gut, ihr müsst den Tempel aufbauen. Und das war für die Zeit gut und es hat die Leute dazu gebracht, weiter am Tempel zu bauen. Aber es hat nur so und so lange gereicht. Und dann kam Sacharja. Und wenn man Sacharja anguckt, ist es ein deutlich längeres Buch und es ist ein deutlich schwerer zu verstehendes Buch, fand ich jedenfalls. Es hat, glaube ich, 12 Kapitel, korrigiert mich, oder 13. Ich habe bei Kapitel 10 aufgegeben. So viele Bilder, so viel hin und her. Und selbst Sacharja selbst, als er seine Prophetien schaut, fragt immer wieder nach, was bedeutet das eigentlich? Also selbst er versteht es immer wieder nicht. Aber es hat diesen Vers und der erklärt es vielleicht auch. Da heißt es, was du vorhast, und da geht es eben darum, den Tempel zu bauen. Und ihr wisst, dass im Neuen Testament der Tempel ein Bild sowohl für uns selbst als auch für die Gemeinde ist. Da geht es darum, den Tempel zu bauen. Da heißt es, was du vorhast, er spricht da zu dem Bauleiter, sage ich mal, wird dir nicht durch menschliche Kraft gelingen. Nein, mein Geist wird es bewirken. Der Geist Gottes ist die zentrale Kraft in all dem. Und das ist auch etwas, was uns beschäftigt hat auf der Gemeindeleitungsklausur. Nicht, dass wir total planlos waren oder wären. Diesen Eindruck möchte ich hier nicht erwecken. Und trotzdem sind viele Fragen offen geblieben. Und ich glaube, dass das etwas damit zu tun hat, dass Gott möchte, dass wir miteinander und mit ihm verbunden sind. Manchmal leitet er uns einfach nur den nächsten Schritt und möchte, dass wir ihm vertrauen. Und deshalb jetzt der letzte Vers und dann höre ich auch schon auf. Gott kann viel mehr tun, als wir jemals von ihm erbitten oder uns auch nur vorstellen können. So groß ist seine Kraft, die in uns wirkt. Und mit der Kraft, das lesen wir an anderer Stelle, ist der Heilige Geist gemeint. Er ist die Kraft und die Liebe und die Besonnenheit Gottes in uns. Ich danke euch für eure Aufmerksamkeit. Jetzt kommt Lennart und wird uns weiter in dieses Thema führen.
Als ich darüber nachgedacht habe, Gemeinde, komplexe Themen, wir haben uns mehrere Wochen mit dem Thema Gemeinde auseinandergesetzt, verschiedene Facetten angeschaut. Da war ein Gedanke, der in mir hochkam. Gemeinde ist manchmal für mich ein Buch mit 7 Siegeln. Irgendwie ein bisschen kompliziert, komplex, schwer zu ergründen. Und bei der Redewendung, ein Buch mit 7 Siegeln, ich weiß nicht, wem das geläufig ist, dieses Sprichwort. Wer von euch weiß, dass es aus der Bibel kommt? Auch, sehr gut, genau, eine Redewendung aus der Bibel. Und ursprünglich wollte ich meine Predigt darüber halten, wo kommt dieses Sprichwort her? Und ich habe gemerkt in der Vorbereitung, wir finden dieses Sprichwort in der Offenbarung. Und dort ist eine Vision dessen zu finden, wie es ist, bei Gott im Thronsaal zu sein. Und in einer Schriftrolle, die mit 7 Siegeln sind, steht drin, was einmal passieren wird. Und wenn ich euch jetzt anfange, darüber zu schwärmen, dann sind wir in einer Stunde noch nicht fertig. Deswegen Teaser für nächste Woche. Nächste Woche möchte ich über die Offenbarung sprechen und was es bedeutet, diese Schriftrolle mit 7 Siegeln. Aber als Einstieg, die Gemeinde, es ist ein komplexes Ding und manche Dinge erscheinen uns manchmal kompliziert, habe ich passend davor, dass wir kurz vor der Adventszeit ein Beispiel gefunden, was manchmal auch komplex sein kann, eine Anleitung zu verstehen. Es gab nämlich, ich habe eine Anleitung online gefunden, die in diese Jahreszeitung passt, für die Inbetriebnahme einer elektrischen Weihnachtskerze. Und darin, ja, man muss vielleicht erwähnen, diese elektrische Weihnachtskerze ist nicht im Erzgebirge gemacht, sondern in Korea. Und vermutlich wurde mit Google Translate versucht, das Ganze dann auf Deutsch zu übertragen, wie man denn jetzt diese Kerze in Betrieb nehmen könnte. Und dort hieß es dann, herzlichst Glückwunsch zum gemütlichsten Weihnachtskerzekauf. mit sensationell Modell GWK 9091. Sie bekommen nicht teutonische Gemütlichkeit für Trautsheim, nur auch Erfolg als moderner Mensch bei anders Geschleckt, nach Weihnachtsgans aufgegessen und länger, bei Batterie viel Zeit gut lange. So. Okay. Also irgendwie komplex, so eine elektrische Weihnachtskerze an einem Schalter. Nein. Okay, Gemeinde, irgendwie, es wirkt ganz komplex, es gibt ganz viele Facetten, aber was ist der Kern des Ganzen? Ich würde sagen, so eine elektrische Weihnachtskerze, die hat einen Schalter, da macht man an und wieder aus. Und ich habe mich gefragt, was ist denn der Kern von diesem ganzen komplexen Gebilde Gemeinde? Und da gibt es jetzt nicht diesen einen Schalter, ein oder aus, und doch frage ich mich, was ist der Kern dessen, Gemeinde, also das, was uns ausmacht, dessen, was wir hier zusammenkommen, deswegen, dass wir uns Matthäusgemeinde nennen. Und ich habe zwei Antworten auch in Gottes Wort gefunden, wie Paulus einmal im Epheserbrief und einmal im Philipperbrief einfach auf den Punkt bringt, worum geht es eigentlich, und das möchte ich einfach heute Morgen mit euch teilen. Ein anderer Satz, der mir immer sofort in Sinn kommt, bevor ich die von Paulus hier noch einsteige, ist ein Satz, der auf einer Willow Tree-Konferenz, eine große christliche Konferenz hier in Deutschland, geprägt wurde 2012 von dem damaligen Leiter Bill Hybels. Der hat gesagt, die Ortsgemeinde ist die Hoffnung der Welt. Die Ortsgemeinde ist die Hoffnung der Welt. Und das bedeutet, also hier, die Matthäusgemeinde Stade ist Hoffnung für die Welt. Und ich glaube, in diesem Satz liegt einerseits ein Stück Wahrheit, aber ich finde, dieser Satz macht manchmal nicht ganz so doll klar, warum ist das nämlich so? Und das ist nicht so, weil wir die tollsten Hechte und Persönlichkeiten und sonst irgendwie Leute sind, auch wenn ich euch ziemlich cool finde und es schätze, dass jeder von euch hier sitzt mit seinen Stärken und auch mit seinen Schwächen, und wir sind alle angenommen und geliebte Kinder Gottes. Aber ich glaube, der Kern, warum wir ein Ort der Hoffnung für diese Welt sind und warum dieser Satz wahr ist, ist, dass Jesus Christus das Zentrum ist von seiner Gemeinde. Dass alles, was wir tun, alles miteinander begründet ist in Jesus Christus. Und Jesus Christus, das, was er ist, das, was er getan hat, das ist Hoffnung für diese ganze Welt. Und ich bin überzeugt, dass Jesus die Antwort ist auf viele, viele Fragen und auf viele Probleme in dieser Welt. Und Jesus möchte uns, die wir uns hier versammeln, die wir uns auf ihn ausrichten und ihn in unser Zentrum nehmen, gebrauchen als seine Gemeinde, seine Botschafter, Licht und Salz in dieser Welt zu sein. Paulus drückt es in verschiedenen Stellen. Er schreibt ja verschiedene Briefe an verschiedene Gemeinden in verschiedenen Städten. Und oftmals, wenn Paulus darüber spricht, was ist eigentlich der Kern dessen, was er sich für Gemeinden wünscht, in Gemeinden, die alle menschlich sind, wo es immer Probleme gibt, wo Streitigkeiten sind. Aber oftmals fängt Paulus dann an und sagt, er geht auf die Knie und betet für Gemeinde, dass wir uns immer wieder auf das Zentrum, auf den Kern besinnen können. Und ich möchte auch lesen aus Epheserbrief Kapitel 3, ein kleines Stück vorher, was Markus auch als Vers hatte. Noch einmal, wenn ich mir das alles vor Augen halte, kann ich nicht anders, als anbetend vor dem Vater niederzuknien. Er, dem jede Familie im Himmel und auf der Erde ihr Dasein verdankt und der unerschöpflich reich ist an Macht und an Herrlichkeit, gebe euch durch seinen Geist innere Kraft und Stärke. Und es ist mein Gebet, dass Christus aufgrund des Glaubens in euren Herzen wohnt und dass euer Leben in der Liebe verwurzelt und auf das Fundament der Liebe gegründet ist. Und das Ganze wird euch dazu befähigen, zusammen mit allen anderen, die zu Gottes heiligem Volk gehören, die Liebe Christi in allen ihren Dimensionen zu erfassen. In ihrer Breite, Länge, Höhe, Tiefe. Ja, ich bete darum, dass ihr seine Liebe versteht, die doch weit über alles Verstehen hinausreicht. und dass sie auf diese Weise mehr und mehr mit der ganzen Fülle des Lebens erfüllt werden, das bei Gott zu finden ist. Und im Philipperbrief schreibt er ähnlicherweise, Philipper 1, das Entscheidende ist, lebt so, dass es im Einklang mit dem Evangelium von Christus steht. Dann werdet ihr, ob ich nun komme und euch besuche oder ob ich nun aus der Ferne von euch höre, einmütig zusammenstehen. Ihr werdet Seite an Seite für den Glauben kämpfen, der sich auf das Evangelium gründet, und werdet euch durch nichts von euren Gegnern einschüchtern lassen. An dem allen zeigt sich, dass die anderen verloren und ihr gerettet werden. So ist es von Gott selbst gefügt. Paulus spricht hier davon, was ist der Kern, was ist das Entscheidende? In dem einen verwendet er den Begriff Evangelium, die gute Nachricht, und in dem anderen ist es halt ja auch eigentlich der Kern des Evangeliums, die Liebe Gottes, die sich gezeigt hat, in dem, dass Jesus gekommen ist. In all dem, wo wir uns fragen, wie können wir als Gemeinde hier unterwegs sein? Wie können wir als Gemeinde ein Ort der Hoffnung in dieser Welt sein? Wie können wir wirklich Gemeinschaft leben? Wie können wir auch mit so unterschiedlichen Persönlichkeiten und Menschen und Meinungen zusammenstehen und uns nicht nur in die Haare kriegen, sodass wir total zerkracht sind, auseinandergehen? Und das war's dann mit der Gemeinde. Wie kann das passieren? Und die Antwort ist einfach, Jesus. Jesus, unser Zentrum. Jesus ist derjenige, der Kern ist, der das Wesen von Gemeinde darstellt. Jesus, der gekommen ist, als Sohn des Höchsten, der gekommen ist, gesandt in die Welt, geschaffen durch ihn selbst. Und warum ist er gekommen? In einem der bekanntesten Verse aus der Bibel heißt es, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eigenen Sohn hingegeben hat. Und wenn wir verstehen, dass Gott selbst seinen Sohn hingegeben hat für mich, damit ich ein neues Leben haben kann, damit ich in Beziehung mit dem heiligen, großen Schöpfergott stehen kann, weil er mir Identität und Wert gibt. Wenn ich das verstanden habe, dann will ich in seiner Gegenwart sein. Und wenn wir das begreifen und wenn wir uns dem aussetzen, dieser Liebe, dann können wir uns ganz einfach in dem versammeln, dass wir gemeinsam auf die Knie gehen und diesen Gott anbeten, der alles gegeben hat für uns, der uns geliebt hat und mit dieser Liebe diese Welt verändern möchte. Jesus ist der Grund für Gemeinde und für Gemeinschaft und dessen, dass wir uns hier versammeln. Dass wir nach vorne schauen können, dass wir Gemeinschaft leben können, dass wir ein Ort der Hoffnung sein können. Weil diese Liebe, die Jesus gebracht hat, die hilft uns, durch diese Welt zu gehen mit Hoffnung und Perspektive, die sogar über den Tod hinaus reicht. Was ist der Kern von Gemeinde? Und da wollen wir gleich einfach hingehen, indem wir uns gemeinsam eins machen und Jesus anschauen und Jesus anbeten dafür, dass er alles getan hat und sich für uns geopfert hat. Und wir alle sind hineingenommen in diese Liebe. Und das Erste und Entscheidende ist, dass wir uns dem ausstrecken und dem hinhalten. Ich glaube, das ist eigentlich mit die wichtigste Aufgabe, die wir als Gemeinde haben, seine Gegenwart zu suchen, ihn zu verherrlichen und anzubeten. Und das tun wir hier mit Liedern und Gebeten, und das tun wir jeden Tag, indem wir ihm unser Leben hingeben und zur Verfügung stellen, damit seine Liebe durch uns weiter fließen kann. Ich möchte mit uns beten und dann treten wir genau mit Liedern und Lobpreis vor diesen großen Gott. Jesus, ich danke dir, dass du uns so viele Ideen, Gedanken zum Thema Gemeinde in deinem Wort mitgegeben hast, mit denen wir uns jetzt auch ja, in verschiedenen Sonntagen in Predigten mit beschäftigen durften. Und ich danke dir, dass du uns auch herausforderst, wirklich rauszugehen und in deinem Auftrag unterwegs zu sein. Aber ich danke dir, dass du der Kern des Ganzen bist, Herr. Dass das Entscheidende ist, dass wir in deine Gegenwart kommen und uns deiner Liebe aussetzen, Herr. Dass wir in die Anbetung kommen und dich preisen dafür, dass du alles gegeben hast für uns, Herr. Und dass du die größte Liebe bewiesen hast, die es gibt, indem du dein eigenes Leben für uns geopfert hast, Herr. Dass wir Perspektive und Leben haben und Gemeinschaft mit dir und hier mit anderen, Herr. Herr, und ich bete, dass du uns hilfst, Herr, bei allen Herausforderungen, bei allen Dingen in unserem Alltag, im Miteinander, die du uns zumutest, Herr. Dass wir immer wieder zurückkommen und unsere Identität und den Kern von Gemeinde daran finden, dass wir gemeinsam aufstehen und uns ausrichten auf dich. Herr, wir geben dir jetzt die Ehre und ich möchte dich bitten, dass du kommst, dass du dir unseren Lobpreis gefallen lässt, Herr. Und ich möchte dich bitten, dass du kommst mit deinem Geist, dass du hier in unserer Mitte wirkst, Herr. Komm, Heiliger Geist, und wirke du hier in unserer Gemeinde. Fülle du den Kern von der Matthäusgemeinde hier in Stade aus, Herr. Sei du unser Zentrum. Amen.